NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages am Montag, auch heute wieder im Zeichen des griechischen Euro-Dramas. Wir berichten und kommentieren über die Sondersitzung der Partei- und Koalitionsspitzen in Berlin nach dem Scheitern der Verhandlungen. Über die Reaktion der Börse, kurz bevor der griechischen Regierung endgültig das Geld ausgeht. Über die Versuche in Brüssel, den Karren wieder anzuschieben und über die Stimmung der Griechen vor den geschlossenen Banken. Außerdem im Echo des Tages Festakt zum 70. Geburtstag der CDU. Innenminister de Maizière am Anschlagsort in Tunesien, während das Auswärtige Amt ein weiteres deutsches Opfer bestätigt. Streit um Umzugspläne der Meyer-Neptun GmbH nach Luxemburg. Experten empfehlen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Und die Medienrechte für Olympia gehen wohl an private Anbieter. Das Echo des Tages mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Griechenland wird wohl morgen die fällige IWF-Rate nicht zurückzahlen können. Das hieß es vor wenigen Minuten laut der Nachrichtenagentur Reuters. Wie auch immer, die Bundeskanzlerin macht es am Nachmittag noch einmal deutlich. Ja, die Griechen können auch nach dem abrupten Ende der Verhandlungen Hilfe erwarten. Aber Hilfe ist keine Einbahnstraße. Angela Merkel informierte die Spitzen der Bundestagsparteien über den Stand der Dinge. Christoph Prössl fasst zusammen.
Viele Dramen sind gerade deswegen so spannend, weil dem Zuschauer der Ausgang so lange ungewiss ist. Beim griechischen Schuldendrama ist das Ende auch noch völlig offen. Doch in Berlin rechnen viele bereits mit dem größten anzunehmenden Unfall. Deswegen klingen Vertreter der Bundesregierung so, als ginge es bereits um die Interpretation des dramatischen Ausgangs und die Frage, wer war eigentlich schuld?
Deshalb ist es wichtig und an dieser Haltung wird es auch keine Veränderung geben, dass Eigenanstrengung und Solidarität weiter zusammengehören. Denn wenn diese Prinzipien nicht mehr eingehalten werden, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, scheitert der Euro. Und das wollen wir nicht,
sagte Angela Merkel nach dem Treffen im Kanzleramt. Gleichzeitig betonte die Bundeskanzlerin, dass ein großzügiges Angebot der Europartner auf dem Tisch gelegen habe und die EU-Kommission ein milliardenschweres Konjunkturangebot in Aussicht gestellt hatte.
Wir müssen in dem Spannungsverhältnis von Solidarität und Eigenverantwortung immer Kompromisse suchen. Niemand kann aber 100% bekommen.
Merkel machte deutlich, dass die Tür für weitere Gespräche offen steht. Eine etwas schärfere Interpretation des Dramas legte Sigmar Gabriel an, SPD-Chef, Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Er sprach von der großen Bereitschaft, auf die griechische Regierung zuzugehen.
Es gab die Bereitschaft, auf schwierige Mehrwertsteuererhöhungen wie beispielsweise auf Medikamente zu verzichten und stattdessen energisch Steuerflucht zu bekämpfen, auch Militärausgaben zu kürzen. Die griechische Regierung hat diese weitreichenden Angebote nicht weiterverhandelt, sondern einen anderen Weg eingeschlagen.
Gabriel wollte so deutlich machen, dass Griechenland sich nicht aus der Verantwortung schleichen kann, mit dem Hinweis darauf, die Verhandlungspartner hätten unsoziale und unannehmbare Maßnahmen durchdrücken wollen. Aber nicht nur die griechische Regierung müsste ihr Handeln vor dem Wähler rechtfertigen. Gabriel fordert eine engere Zusammenarbeit bei der Wirtschafts- und Währungspolitik.
Der Euro scheitert gewiss nicht an einem Referendum in Griechenland, aber er würde gewiss scheitern, wenn wir die Verbindlichkeiten in der Währungs- und Wirtschaftsunion weiter reduzieren würden.
Verbindlichkeiten reduzieren, das hieße weniger Vorgaben für die Finanzpolitik. Das will Gabriel nicht und sprach sich damit für strengere Regeln aus, die zum Beispiel die Neuverschuldung eines Landes reduzieren. Diese Deutungshoheit erkennt die Partei Die Linke nicht an, die Parteivorsitzende Katja Kipping.
Es geht nicht nur um die Stabilität des Euros, sondern es geht auch um eine Richtungsentscheidung. Wollen wir in Europa, was den Ärmsten immer in die Tasche greift, oder wollen wir in Europa, was auch sich ranwagt, die wirklich hohen Gewinne mal zu besteuern?
Und die Grünen sehen das Drama noch lange nicht am Ende. Der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter.
Für uns ist klar, es braucht dringend einen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Denn es kann nicht sein, wenn man sich die Verhandlungen am Ende angeschaut hat, dass wegen 400 Millionen Euro Differenz Europa in der Gefahr ist, dass in Griechenland der Euro scheitert.
Doch ein Sondergipfel ist nicht geplant. Die handelnden Personen blicken immer noch gespannt nach Athen.
Der DAX sackte heute Morgen an der Frankfurter Börse um 500 Punkte ab, so heftig wie seit 3 Jahren nicht mehr. Doch dann setzte im Lauf des Handelstages Erholung ein. Die Finanzmärkte scheinen das griechische Durcheinander nicht sonderlich zu fürchten. Aus Frankfurt, Samir Ibrahim.
Dass die Eurozone auch durch einen Austritt oder zumindest eine Pleite Griechenlands nicht gefährdet sein würde, das hat sich an den Finanzmärkten längst herumgesprochen. Entsprechend zogen zwar auch, wie in solchen Fällen fast schon üblich, die Risikoaufschläge für andere verschuldete Euro-Staaten an, doch die Staatsanleihen Italiens, Portugals oder Spaniens wurden zu Preisen gehandelt, die Fachleute nicht beunruhigte. Längst denken vor allem Volkswirte darüber nach, wie es nun weitergehen könnte. Gertrud Traut, die Chefvolkswirtin der Landesbank Helaba, hält die Ereignisse vom Wochenende und die Reaktion der Börsen sogar für einen heilsamen Schock.
Denn jetzt wird klar, so kann es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass ein Land, was mit den Regeln der Eurozone und mit den Prinzipien der Eurozone nichts zu tun haben will und sie auch in keiner Weise akzeptiert, den anderen Regeln vorgibt, im konkreten Fall ganz einfach, bitte gebt uns Geld. Aber erstens, wir werden euch das nicht zurückgeben und zweitens, wir werden damit machen, was wir wollen, dass das kein Element ist für eine Währungsunion.
Dass dieser Währungsunion keine akute Gefahr droht, ist am Kurs des Euro zu sehen. Der erholte sich nach einem Kursrutsch vom frühen Morgen recht schnell und wurde schon am Mittag wieder mit einem Dollar 11 gehandelt, so wie zu Beginn der Vorwoche. Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank, sieht die Währungsunion deshalb gefestigt. Und die griechische Bevölkerung am Zug. Die können nun zwei Wege beschreiten. Der eine wäre ein Nein zu den Reformplänen aus Brüssel. Das sei der Weg raus aus dem Euro.
Der andere Weg ist, dass am Referendumstag eine Zustimmung für Reformen in Griechenland herauskommt. Und dann wird es wieder sehr verworren. Das heißt, dann ist die Frage, mit welcher Regierung kann man diesen Kurs dann durchsetzen? Gibt es Neuwahlen? Das alles kostet Zeit. In allem bedeutet das, dass eine schnelle Beruhigung eben aus der jetzigen Situation heraus nicht zu erwarten ist. Es muss eben gelöst werden und die Situation ist verworren genug und das dauert eine Weile lang, bis man da wieder rauskommt.
So sehen es die Akteure auf dem Frankfurter Parkett auch. Für sie steht eines schon fest. Egal, wie es in Griechenland weitergeht, langweilig wird es in den nächsten Tagen und Wochen sicher nicht.
Wahrscheinlich nicht. Nun wird also am Sonntag im griechischen Referendum maßgeblich über die Zukunft des Euro entschieden. EU-Kommissionspräsident Juncker rief die Griechen auf, Ja zum Rettungspaket zu sagen, weil es ja ein Ja zu Europa sei. Kai Küstner über einen Tag voller Symbole in Brüssel.
Es war sicher kein Zufall, dass sich EU-Kommissionschef Juncker für diesen Tag eine Krawatte mit Blau- und Weißtönen ausgesucht hatte und dass hinter ihm eine Griechenland-Flagge an die Wand projiziert wurde, riesengroß, blau-weiß und an den Rändern verschmilzend mit dem nicht minder mächtigen Europa-Banner, als er diese Worte an das Krisenland richtete.
It is a moment of truth.
Dies ist jetzt der Moment der Wahrheit. Ich werde nie die griechische Bevölkerung untergehen lassen. Und ich weiß, dass die Griechen auch nicht die Europäische Union im Stich lassen. Griechenland ist Teil der europäischen Familie und ich will, dass diese Familie zusammenbleibt. Der EU-Kommissionschef unterscheidet in seinem Aufruf sehr scharf zwischen den Griechen und ihrer Regierung. Seine Worte enthalten eine bittere Abrechnung mit deren Chef, Alexis Tsipras, den Juncker bislang stets einen Freund nannte. Dessen Ankündigung, ein Referendum abzuhalten, traf den Luxemburger aus heiterem Himmel, als der gerade mit Tsipras Unterhändlern in Brüssel verhandelte. In einer einzigen Nacht hat Europa letzten Sonnabend einen heftigen Schlag hinnehmen müssen. Guter Wille wurde in den Wind geschlagen. Egoismus, taktische, populistische Spielchen haben die Oberhand gewonnen. Nach all meinen Anstrengungen fühle ich mich etwas verraten.
Je me sens un peu trahi.
Was der Enttäuschte in dieser Situation nicht tut, ist den Griechen ein neues Angebot zu unterbreiten. Vielmehr verteidigt er das Alte.
This is not a stupid austerity pack.
Dies ist nicht ein dummes Sparprogramm, betont Juncker und unterstreicht, es enthalte weder Kürzungen bei den Löhnen noch bei den Renten.
There are no pension cuts in this package.
Eine Behauptung, die noch für Diskussionen sorgen dürfte. Sehen die Vorschläge der Geldgeber nämlich etwa sehr wohl ein Abschmelzen der Zulagen für besonders bedürftige Rentner vor. Ungeachtet dessen, die Botschaft der EU-Kommission direkt an die Adresse der Griechen lautet, wir wollen euch helfen. Eure Regierung tut das Gegenteil. Vor dem Referendum am Sonntag sei es wichtig für die Bevölkerung, auch die EU-Position zu hören, springt Parlamentspräsident Martin Schulz seinem Freund Juncker zur Seite.
Ich schließe auch nicht aus zu diesem Zweck, nach Griechenland zu reisen.
Bereits gestern Abend hatte die EU-Kommission in einem ungewöhnlichen Schritt das letzte Angebot der Geldgeber, ein 10-seitiges Papier, öffentlich gemacht. Einfache Lektüre ist es nicht. Damit ist fraglich, ob das allein den Griechen die Entscheidung bei der Abstimmung am kommenden Sonntag erleichtert. Genau darauf aber konzentrieren sich derzeit alle Anstrengungen der EU und auch die von Kommissionschef Juncker, die Griechen zum Ja-Sagen zu überreden, Ja zum Gläubigerpaket.
Die Banken sind zu, Schlangen warten vor den Geldautomaten, es ist ein schwarzer Montag. Dieser Satz machte heute in Athen die Runde. Die Kapitalverkehrskontrollen schlagen auf die Stimmung. In Griechenland ist Bargeld traditionell wichtig und jetzt dürfen nur 60 Euro pro Tag abgehoben werden. Es langsam dringt durch, wie ernst es nun wirklich ist. Michael Lehmann hat sich in Athen umgehört.
Warme Sommerschauer prasseln heute immer wieder vom Himmel. Sie prasseln auf Autoschlangen vor Tankstellen. Mancher Athener, der beim Geldziehen am Bankautomaten heute leer ausging, scheint das Auftanken von Sprit heute als eine Art Ersatzhandlung zu nehmen. Die Tankstellenbetreiber haben gestern Abend schon dazu aufgefordert. Wir akzeptieren alle Zahlungsmittel, auch EC-Karten. Diese Nachricht ließen sie über einen Verbandssprecher verbreiten, kurz nach Tsipras Ankündigung, dass heute alle Banken geschlossen bleiben. An Bankautomaten heute immer wieder die gleichen Szenen. Schnelles Checken, ob es Geld gibt, dann wieder schnell weiter.
Nothing.
Der Taxifahrer rast davon. Viel Kundschaft aus den gut gebuchten Athener Hotels macht Arbeit, schreit er beim Einsteigen in den Verkehrslärm. Ihr Ausländer habt doch weiter genügend Geld für die Rechnung. Wo ist das Problem? Im Feinkostladen, nicht weit von der Universität, sorgt sich Händler Panayotis.
Unfortunately, here in Greece, we pay in cash. Most of the people. We expect a difficult week, yes.
Unglücklicherweise bezahlen in Griechenland die allermeisten Leute immer noch am liebsten mit Bargeld. Deshalb erwarten wir bald Schwierigkeiten. Ähnlich geht's dem stolzen Besitzer des großen Souvlaki-Grill nahe am Omonia-Platz. Wir brauchen funktionierende Banken hier für unser Geschäft. Ich muss die Leute bezahlen können, wenn sie für mich arbeiten, das Fleisch große Mengen auch gleich bezahlen. Dazu brauchen wir Cash und dazu noch Importware aus anderen Ländern. Die verstehen da im Moment gar keinen Spaß. Viele Menschen heute in Griechenland haben den Eindruck, dass Ministerpräsident Tsipras und seine Regierung im Moment keinen wirklichen Plan haben, was sie eigentlich jetzt in welcher Reihenfolge genau tun sollen, um einen Grexit, den Ausstieg aus dem Euro, doch noch zu verhindern. Wer hat aus Sicht der jungen Menschen in der griechischen Hauptstadt nun vor allem Schuld an der verzwackten Lage? Kellnerin Achiro stellt das Tablett ab und schaut ziemlich traurig. Nein, sagt sie, ich würde nicht nur Brüssel und den reicheren Ländern die Schuld geben.
In general, the politics are guilty for that, because instead of helping each other, they're actually the one they're arguing with each other.
Grundsätzlich glaubt Achiro, dass die Hauptschuld bei der aktuellen Politik Griechenlands liegt. Sie helfen sich nicht gegenseitig, sie argumentieren gegeneinander, sie sind kein Team. Die Regierung von Alexis Tsipras spürt den Druck der Straße. Fast im Stundentakt verkündet die Regierung heute, welche Trostpflaster ans Volk verteilt werden sollen. Hunderte Bankfiliale, so heißt es am Nachmittag, sollen am Donnerstag zur Auszahlung von Pensionen öffnen. Passend zu den beruhigenden Worten von Alexis Tsipras, Löhne und Renten seien sicher und die Sparguthaben hinter den geschlossenen Türen der Banken ebenso.
Seit 5 Monaten verschärft sich die griechische Krise Stufe um Stufe. Steckt dahinter Kalkül oder einfach nur Dilettantismus? Reinhard Baumgarten kommentiert.
Die rigorosen Sparmaßnahmen der zunächst Troika und jetzt umständlich Institutionen genannten Geld- und Kreditgeber waren schmerzhaft und sie waren für viele Menschen ein großes Unglück. Die Politik von Alexis Tsipras und seiner Regierungsmannschaft ist eine Katastrophe für das ganze Land. Das liegt teils an ideologischer Verblendung, teils an simplem Dilettantismus und teils an größenwahnsinniger Selbstüberschätzung. Vor einer Woche noch war eine Steigerung der Tsipraschen Wolten schwer vorstellbar. Am Wochenende hat der bald 41-Jährige alles Bisherige getoppt. Alle Finanzminister und Regierungen der Euro-Länder sind nun gegen ihn und seine Politik. Denn er hat sie nicht nur düpiert, er versucht sie regelrecht vorzuführen und mit unlauteren Methoden auf seinen Kurs zu zwingen. Was ist unlauter an einer Volksbefragung? Im Prinzip nichts, wenn sie sauber vorbereitet und die Fragestellung unmissverständlich formuliert wird. Beides ist nicht gegeben. Tsipras spielt daher mit gezinkten Karten. Binnen weniger Tage wollen er und sein linkes Parteibündnis die griechischen Wähler über einen Vorschlag abstimmen lassen, den es gar nicht gibt. Tsipras setzt auf ein mehrheitliches Nein zu neuen Spar- und Reformrunden, um dieses Votum dann als Waffe in Verhandlungen zu benutzen, die überhaupt niemand mehr führen will. Die Institutionen haben das zweite Rettungspaket nicht verlängert. Frei nach Wolfgang Schäuble, das war's dann. Hoffentlich nicht. Sollte Griechenland weitere Hilfe zu besseren Konditionen wollen, dann müsste ein neues Hilfsprogramm her. Aber das will Tsipras offensichtlich gar nicht. Er will einen Schuldenschnitt erzwingen und geht aufs Ganze. Ist Tsipras schlau, gerissen, hintertrieben oder des Wahnsinns fette Beute? Die Chancen, dass seine Rechnung aufgeht, sind gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Land ins Bodenlose stürzt, ist signifikant größer. Tsipras ist überzeugt davon, dass die Euro-Staaten ein Ende mit Schrecken mehr fürchten als den griechischen Schrecken ohne Ende. Niemand weiß wirklich, ob ein Grexit nur Griechenland in den Abgrund reißen oder auch andere angeschlagene Staaten mit sich ziehen würde. Wir erleben eine Operation am offenen Herzen Griechenlands. Ausgang ungewiss. Der Grexit ist noch nicht besiegelt, noch haben Kanzlerin Merkel und die anderen Führer Europas Möglichkeiten. Aber das erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Athen. Wer möchte sich nach dieser Vorführung noch auf das Wort der Herren Tsipras und Varoufakis verlassen? Griechenland stehen viele unsichere Tage bevor. Die letzte Eskalationsstufe ist noch nicht erreicht worden.
Reinhard Baumgarten kommentierte. Eine große Volkspartei hat Geburtstag. Die CDU wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Es war ein langer Weg von Adenauer bis Merkel. Und die Kanzlerin hielt heute auf dem Berliner Festakt eine fast programmatische Geburtstagsrede. Julia Barth war dabei.
Viel Zeit zum Feiern bleibt den CDU-Granden nicht. Denn die Krise Europas macht keine Pause, nur weil die CDU Geburtstag hat. Aber Krisen, macht CDU-Chefin Merkel klar, haben ihre Partei noch nie aus dem Konzept gebracht. Und die Herausforderungen seien schließlich auch in der Vergangenheit groß gewesen.
Aufnahme der Millionen von Heimatvertriebenen. Wiederbewaffnung. Kalter Krieg, deutsche Einheit, Einführung des Euro. An den entscheidenden Wegmarken waren es wir Christdemokraten, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für eine gute Zukunft unseres Landes. Auch gegen erhebliche Widerstände.
Die Kanzlerin spart zum Geburtstag nicht mit Eigenlob für ihre CDU. Angela Merkel dankt den Menschen, die vor 70 Jahren den Mut und den Einsatz gezeigt haben, aus den deutschen Ruinen eine neue Partei zu gründen und aus den deutschen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 30 dieser Gründungsmitglieder sind bei der Feier heute dabei. Sie haben erlebt, dass ihre christlich-demokratische Union seit ihrem Bestehen 45 Jahre das Land regiert hat. Eine Tatsache, aus der die CDU viel von ihrem Selbstverständnis zieht. Bundestagspräsident Norbert Lammert formuliert das so.
Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland hätte es ohne diese Partei sicher nicht gegeben.
Und auch Merkel gibt sich stolz, wenn sie auf die Geschichte ihrer Partei blickt.
Aber wir wären nicht die CDU, wenn wir einfach nur auf unsere Geschichte zurückschauen würden. Wir schauen auch immer noch nach vorn.
Bei dem nach vorn will die CDU ihren Werten treu bleiben und sich trotzdem modernisieren. 59 Jahre beträgt das aktuelle Durchschnittsalter. 3/4 der Mitglieder sind Männer. Seit Monaten bemüht sich die Partei darum, weiblicher, jünger und bunter zu werden. In der Bereitschaft zur Veränderung und dem Willen zu verändern, sieht Merkel einen Baustein dafür, dass die CDU auch künftig eine erfolgreiche Volkspartei bleibt. Viele hochrangige SPD-Politiker, die Parteispitze der Grünen, Vertreter der Kirchen, rund 600 geladene Gäste feiern heute mit der CDU Geburtstag, darunter auch die kleine Schwester CSU.
Nun sagen ja manche, für die Familie kann man nichts.
Witzelt CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld in ihrer Festrede.
Aber meistens ist man dann doch recht froh, dass man Geschwister hat.
Ein klein wenig Balsam für den politischen Krisenalltag, denn der wartet schon vor der Tür.
Unter den Toten beim Anschlag im tunesischen Badeort Sousse waren 2 Deutsche. Das hat das Auswärtige Amt heute bestätigt. Zuvor hatten 3 europäische Minister in Sousse an einer Trauerzeremonie teilgenommen. Dabei ging es aber nicht nur um Trauer und Mitleid mit den Opfern, sondern auch um politische Maßnahmen gegen den Terror. Aus Sousse berichtet Stefan Ehlert.
Es sollte ein Zeichen sein des Mitgefühls und der Solidarität. Am Strand von Sousse legten Frankreichs Innenminister Cazeneuve, Großbritanniens Innenministerin May und Deutschlands Thomas de Maizière Blumen nieder. Sie hielten mit ihrem tunesischen Amtskollegen Garzali eine Schweigeminute ab. Zuvor hatten sie den Weg des Attentäters durch die Hotelanlage in Sousse nachvollzogen.
Das sind schon schwierige Momente. Wir sind den Weg gegangen wie Touristen. Der Mörder ist Touristen entgegengekommen mit einer Waffe. Am Strand, wo Deutsche, Briten, Belgier, Franzosen sich erholt haben von ihrer Arbeit, ist jemand gekommen und hat sie umgebracht. Dort standen wir jetzt in diesem kleinen Paradies, in einem verletzlichen Land. Ja, das lässt mich nicht kalt.
Aber auch konkrete Maßnahmen wurden verabredet beim Treffen von SUS. Dort sind, wie das Auswärtige Amt am Nachmittag bestätigte, 2 Deutsche gestorben. Großbritannien meldete 18 Tote. Diese Zahl werde aber noch steigen, sagte Ministerin May. Grund für die Europäer, mehr zu tun.
Es gibt ein Maßnahmenpaket der Europäischen Union, was die Sicherheit angeht. Dazu gehört insbesondere auch die Grenzsicherung zu Libyen, aber auch nach Westen und Süden. Daran wird sich Deutschland beteiligen.
Doch dabei bleibt es nicht. Schon wieder so viele tote Touristen. Nach dem Anschlag im März auf das Nationalmuseum in Tunis, damals starben 24 Menschen. Diesmal in SUS kamen 38 ums Leben, 2 Deutsche. Jetzt muss endlich mehr passieren. Da sind sich die Europäer einig.
Können wir Deutschen empfehlen, hier noch Urlaub zu machen? Und dazu bedarf es des Schutzes durch Tunesien neuer Konzepte. Dazu bedarf es dann einer Evaluierung von uns, die wir gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich vornehmen werden, damit wir dann unsere Reiseempfehlung geben können, verantwortlich und umsichtig.
Das heißt, die europäischen Partner bilden eine Art Sicherheitstroika. Frankreich, Großbritannien und Deutschland überprüfen, ob Tunesien Wort hält und seinen Sicherheitssektor reformiert, mehr tut, um die Urlauber zu schützen. Die begrüßten die Anreise der Minister, doch nach dem, was sie miterlebt haben, sind sie skeptisch, dass den Worten nun Taten folgen.
Ich find's gut, aber muss ich halt einen Überblick verschaffen, ne? Aber machen kann er ja auch nicht viel.
Der kann auch nicht helfen.
Finde ich eine gute Geste und dass man hier wirklich diesem Land, dieser neuen Demokratie wirklich unterstützend unter die Arme greift und hier hilft.
Luxemburg ist ein Steuerparadies. Viele große Unternehmen haben dort ihren Sitz, angelockt von attraktiven Steuersätzen und arbeitgeberfreundlichen Gesetzen. Am Wochenende kam dann die überraschende Meldung, dass die Meyer Neptun GmbH, also die Konzernmutter der Papenburger Neptunwerft, auf der die riesigen Traumschiffe gebaut werden, jetzt ihren Sitz nach Luxemburg verlegen möchte. Frank Jacobs über die Reaktion.
Die Belegschaft ist verunsichert. Wir haben viele Fragen, sagte Betriebsratsvorsitzender Ibrahim Ergin. Die Konzernleitung habe die Belegschaft viel zu kurzfristig informiert. Es sei bisher unklar, ob Teile des Unternehmens von der Verlegung nach Luxemburg betroffen seien und nicht vielleicht doch Leute entlassen werden, so Ergin. Die Meyer-Werft verneint das. Es seien schon mehr Menschen auf der Meyer-Werft beschäftigt als vertraglich zugesichert. Das Unternehmen stehe weiter voll zum Standort Papenburg und Warnemünde, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Thomas Gelder von der IG Metall fürchtet, dass die Meyer-Werft durch die Verlegung nach Luxemburg viel Vertrauen einbüßt. Die Politik habe sich für den Masterplan Ems stark gemacht und den Erhalt der Meyer-Werft in Papenburg. Wenn jetzt die Konzernleitung nach Luxemburg verlegt werde, sei das falsche Signal. Auch die Landtagsabgeordnete Meta Jansen-Kutsch von den Grünen zeigte sich überrascht. Im Vordergrund stehe offenbar die Profitmaximierung und die Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte. Zudem unterstützten Bund und Land die Werft bisher tatkräftig. Allein die Ausbaggerung der Ems für die Überfahrten koste jährlich bis zu 20 Millionen Euro, so Jansen-Kutsch. Vor dem Hintergrund sei das Verhalten der Meyer-Werft mehr als grenzwertig.
Die Kohle, auch die Braunkohle, die in den Revieren in Nordrhein-Westfalen oder in der Lausitz gefördert wird, hat in Deutschland keine Zukunft. Diese Meinung vertritt der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ein Beratergremium der Bundesregierung. Mittel- und langfristig müsse das Land auf die Kohleverstromung verzichten, argumentieren die Sachverständigen. Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen sei entscheidend, auch um die Energiewende auf einen guten Weg zu bringen. Thorsten Huhn berichtet aus Berlin.
Einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahr 2040 fordert der unabhängige Sachverständigenrat für Umweltfragen. Man müsse sich schon jetzt Gedanken machen über einen schrittweisen Abbau der Kohleverstromung, erklärte Martin Faulstich von der Technischen Universität Clausthal, der Vorsitzende des Sachverständigenrates.
Wir müssen wirklich einen Fahrplan aufstellen, wie wir zum einen natürlich bis 2050 weitestgehend auf erneuerbare Energien umsteigen können, und zwar nicht nur im Strombereich, sondern auch im Wärmebereich und im Kraftstoffbereich.
Ohne einen Ausstieg aus der Kohle seien die Klimaschutzziele in Deutschland bis 2050 nicht zu erreichen. Deshalb fordert der Rat einen gesellschaftlichen Konsens über den Abschied von der Kohle, die in einigen Regionen noch immer eine starke Bedeutung hat.
Wenn wir einen solchen Kohleausstiegskonsens auf den Weg bringen, dann besteht zum einen die Chance, dass Unternehmen Planungssicherheit haben. Es besteht auch die Chance, den Arbeitsplatzabbau, der ja ohnehin stattfinden wird, sozialverträglich zu flankieren. Es besteht auch die Chance, weil es ja um mehrere Jahrzehnte geht, auch den Strukturwandel so zu gestalten, dass neue Branchen geschaffen werden können.
Über die zu erwartenden Widerstände ist sich der Sachverständigenrat durchaus im Klaren. Er sieht aber keine Alternative dafür. Harald Bratke vom Braunhofer Institut in Karlsruhe.
Wichtig ist eben, dass wir diesen Strukturwandel hinbekommen, dass es geplant runtergeht. Wir sind ja nicht für einen sofortigen Ausstieg aus der Kohle, sondern es geht uns darum, dass ein Weg gemeinsam gesucht wird mit der Kohleindustrie, mit der Politik, mit den gesellschaftlichen Verbänden, den Gewerkschaften etc., um das planmäßig runterzubringen. Weil wenn man etwas planmäßig im Rahmen des Reinvestitionszyklus macht, sind natürlich die Verwerfungen, die Widerstände, die Kosten deutlich niedriger, wenn man versucht, das übers Knie zu brechen.
Die Experten sahen in dem Vorschlag von Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel für eine Klimaabgabe genau den richtigen Weg. Doch die Abgabe ist am Widerstand der Kohleindustrie und der betroffenen Bundesländer erstmal gescheitert. Das bedauert der Sachverständigenrat, denn eine höhere finanzielle Belastung der Kohle wäre richtig gewesen. Nun werden die Stromverbraucher die Zeche zahlen müssen, sagt Faulstich.
Lucke oder Petri? Am Samstag soll der Bundesparteitag der AfD einen langen Führungsstreit beilegen. Einen Führungsstreit, der die Partei zuletzt massiv lähmte. Parteichef Bernd Lubke hat heute eine überraschende Personalie vorgestellt, die dem nicht unumstrittenen Lucke helfen soll. Aus Berlin. Dagmar Pepping.
Bernd Lucke gibt sich 5 Tage vor dem AfD-Parteitag in Essen siegesgewiss. Im Machtkampf mit seiner Rivalin Frauke Petri will der Parteigründer Lucke nur für ein Amt kandidieren, das des ersten Vorsitzenden.
Ich gehe davon aus, dass ich gewählt werde auf dem Parteitag. Sollte das nicht so sein, wird der Weckruf selbst beraten, was das für Konsequenzen haben wird.
Bernd Lucke hatte seinen Weckrufverein Mitte Mai gegründet. Sein Ziel: im Richtungskampf innerhalb der Alternative für Deutschland wollte er die eher wirtschaftsliberalen Anhänger hinter sich versammeln und gleichzeitig vor dem Erstarken rechter Kräfte innerhalb der AfD warnen. Mittlerweile hat Lukes Weckruf rund 4.400 Mitglieder. Eines dieser Mitglieder ist André Jorulmaas, Lukes Kandidat für den neu zu schaffenden Posten eines Generalsekretärs der Partei. Der 32-jährige Deutsch-Türke Jorulmaas stammt aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen, ist vom Beruf selbstständiger Finanzberater und lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Er sei für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben, sagte Jorulmaas bei seiner Vorstellung in Berlin.
Es ist aber so, dass ich mich klar bekenne zum konservativen Familienbild und hier mich politisch nicht für das Adoptionsrecht von Homosexuellen aussprechen würde.
Zuwanderung, Integration, Islam, Familie. Diese Themen soll Lukes Wunschkandidat als AfD-Generalsekretär besetzen. Themen, mit denen der Hamburger Wirtschaftsprofessor Lucke, der am liebsten über die Themen Euro-Rettung und Finanzpolitik spricht, eher nicht identifiziert wird. Zum Ärger seiner Kritiker vom eher nationalkonservativen Flügel um Frauke Petri und den brandenburgischen Landesvorsitzenden Alexander Gauland.
Ja, natürlich, das sind wichtige Themen und wir müssen uns damit befassen. Und hier haben wir auch jemanden, der das als eine Herzensangelegenheit schon aus seiner persönlichen Biografie heraus begreift und der das entsprechend auch in der Partei vorantreiben wird.
Lucke sieht André Jorulmaas als Brückenbauer innerhalb der tief zerstrittenen AfD. Der homosexuelle Deutsch-Türke aus dem Ruhrgebiet will genau dieser Brückenbauer sein.
Ich bin der Überzeugung, die Alternative für Deutschland braucht einen konservativen Flügel, genauso wie sie die liberalen Meinungen braucht. Es kann nicht darum gehen, dass eine Meinung sich durchsetzt.
Und doch soll es auf dem Parteitag am Wochenende eine Entscheidung geben, so will es Parteigründer Bernd Lucke.
Nun wissen Sie, dass mein Verhältnis zu Frauke Petri gewissen Zerrüttungen ausgesetzt ist, sodass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich ist.
Deswegen schlägt Lucke statt seiner Rivalin Petri die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Ulrike Trebesius für den Posten eines zweiten Parteivorsitzenden vor.
Auch wenn Hamburg als deutscher Kandidat den Zuschlag für Olympia 2024 bekommen sollte, im ersten oder im zweiten deutschen Fernsehen werden die Spiele wohl nicht zu sehen sein. Das IOC hat die Fernsehrechte und alle anderen Medienrechte anderweitig vergeben. Astrid Korall.
Es ist eine Überraschung. Das amerikanische Unternehmen Discovery hat sich die Fernsehrechte für die Olympischen Spiele von 2018 bis 2024 gesichert. Dabei hat es sich verpflichtet, von den jeweiligen Sommerspielen mindestens 200 Stunden und von den Winterspielen mindestens 100 Stunden im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. In Deutschland ist Discovery zum Beispiel mit dem Sender Eurosport vertreten. Die Vergabe bedeutet auch, dass anders als in der Vergangenheit ARD und ZDF bei den Rechten erstmal nicht zum Zug gekommen sind. Man nehme die Entscheidung des IOC zur Kenntnis, hieß es von den beiden Sendern. Und sie hätten ein angemessenes Angebot abgegeben. Der Präsident des IOC, Thomas Bach, sagte, die Rechte seien derzeit exklusiv in den Händen von Discovery und Eurosport. Aber diese seien bereit, Verhandlungen aufzunehmen und mit anderen Sendern über ein Abkommen zu verhandeln. Das heißt, andere Sender könnten eine Sublizenz für die Übertragung erwerben. Von ARD und ZDF hieß es, aus der Mitteilung des IOC gehe nicht hervor, was die Rechtevergabe an die internationale Sendergruppe für den deutschen Fernsehmarkt bedeute. Hieraus ergeben sich Fragen an das IOC und den Deutschen Olympischen Sportbund.
Das Echo des Tages mit Gerd Wolf. Ihnen noch einen schönen Montagabend.
NDR Info.